Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin und ich habe heute einen guten Gast am Start, wie der Micha zu sagen pflegen würde, und zwar den Flo. Guten Morgen.
Guten Morgen, Daniel.
Flo, diesmal muss ich sagen, guten Morgen nach Berlin, denn du bist der umtriebige Flo, wie ich dich mittlerweile nenne. Nie lange von großer Rast an einem Ort und schon wieder mit neuem Job. Stell dich doch deswegen einfach nochmal vor. Was machst du in Berlin? Wo hat sich dahin verschlagen?
Zuallererst also Leben. wie du schon meintest, ich habe wieder einen neuen Job. Manche mögen mich vielleicht noch kennen als freier Journalist oder Gamesworld-Mitarbeiter oder als PR-Manager von Gameforge. Tatsächlich habe ich jetzt komplett die Branche gewechselt und bin jetzt für ein Startup aus der Schweiz tätig, das jetzt erst jüngst einen Zweitsitz in Berlin gegründet hat. Und wir vertreiben eine App für bewusste und gesund lebende, ja, junge Familien, bewusste Menschen allgemein und alle, die sich halt mit dem Thema Konsum und Kosmetika auseinandersetzen möchten.
Ich weiß so ein bisschen was aus dem Vorgespräch schon, was es mit dieser App auf sich hat. Ich versuche es mal kurz in meinen Worten wiederzugeben und du korrigierst mich dann, wenn ich es falsch dargestellt habe. Man kann damit im Prinzip im Laden einfach einen Strichcode einscannen und dann zeigt einem die App an, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Und meine erste Frage oder mein erster Gedanke, und ich glaube, das wird bei vielen Hörern ähnlich sein, war natürlich gleich, oh, das ist bestimmt was für Allergiker, weil man dann checken kann, ob da gewisse Inhaltsstoffe drin sind, auf die man möglicherweise nicht ganz so gut reagiert. Da hast du gesagt, so weit seid ihr aber noch nicht. Deswegen erklär doch mal, ob ich die App jetzt richtig erklärt habe und warum das für Allergiker noch nicht das richtige Produkt ist.
Also grundsätzlich hast du es natürlich schon richtig erklärt. Die Sache ist halt die, dadurch, dass wir einen Community-Driven, also die Community-Driven Datenbank anbieten. Das heißt, jeder, der die App von uns nutzt, kann halt ein Produkt abscannen und es eintragen, verändern etc. Ist es halt so eine Sache, wo man halt wirklich bei Allergikern sehr vorsichtig sein muss. Weil bei manchen Personen reicht es schon vollkommen aus, wenn sie etwas essen, das nur Spuren von Sellerie enthalten kann, dass sie dann wirklich Probleme bekommen, also Lippen quillen auf, im schlimmsten Fall sogar ein anaphylaktischer Schock mit einem zuwachsenden Hals. Alles gibt's ja alles schon mal vorgekommen. Dementsprechend ist für uns momentan halt auch der Fokus drauf, dass wir die App so hinbekommen, dass das irgendwann vielleicht mal möglich ist. Also es liegt natürlich nicht außerhalb unserer Reichweite. Aber momentan ist bei uns halt tatsächlich so, dass wir zum Beispiel darauf achten, wir können dir sagen, ob in Produkt Gluten enthalten sind, ob Laktose enthalten ist, weil wir halt auch dahingehend mit Experten von der WWF Schweiz oder Greenpeace und auch Ökotest zusammenarbeiten, die halt natürlich auch die Produkte durchgehen, aber natürlich auch die Hersteller selbst ihre Produkte eintragen können.
Okay. Und also nicht die World Wrestling Federation oder wie sie heißt, sondern der, was ist es dann? WWF ist doch, ist das nicht World Wildlife Fund?
Ja, genau, beispielsweise. Es geht ja auch um Themen wie Nachhaltigkeit oder halt auch, wir haben ja nicht nur Kosmetika oder Lebensmittel, wir haben ja auch tatsächlich Verbrauchsgüter.
Ah, okay, also zum Beispiel, keine Ahnung, wurden da 50 Quadratmeter Regenholz abgeholzt für dieses Produkt, ja oder nein? Und wenn ich dann halt sage, nee, das möchte ich dann nicht, weil ich das nachhaltig leben möchte, dann kriege ich quasi für dieses Produkt so, ja, das ist quasi freigegeben von der Ding. Da gibt's doch auch für Schokolade so UTZ-zertifiziert oder sowas. Das finde ich mal total witzig, weil ich das Wort UTZ-zertifiziert so witzig finde. Also steht immer auf Schokolade drauf und ich glaube, das hat auch irgendwie sowas mit nachhaltigem Kakaobohnenanbau zu tun oder so, ne?
Es gibt tatsächlich zigtausend verschiedene Siegel, Gütesiegel, Bestätigung, dass es halt nachhaltig oder ökologisch angebaut wurde. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Sache mit dem Regenholz, was halt zum Beispiel aktiv sehr stark in den Medien oder halt auch allgemein von Personen, die sich in dieser Hinsicht interessieren, im Gespräch ist halt das Thema Palmöl. Das hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass halt Haselnusscremes von verschiedenen Herstellern mit Palmöl hergestellt werden und das halt in der Kritik steht, sehr billig herzustellen ist, aber dafür halt ein Regenwaldhektar nach dem anderen drauf geht. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo wir halt auch sagen, okay, das ist für die bewussten Konsumenten halt auch ein Faktum, wo sie halt achten möchten, dass wir das halt nicht ist, weil halt, wie zum Beispiel, wenn ich zu dir sage, hey komm, wir machen heute Abend Burger, dann sagst du, ja gut, aber dann kauf halt nicht das Billigfleisch vom, weiß was ich wo, vom Supermarkt um die Ecke, sondern dass die Leute halt wirklich anhand von der App oder mit unserer Hilfe halt darauf achten, dass sie halt, wenn sie Sachen kaufen, dass es halt vielleicht nicht gerade das Günstige ist, aber halt da entsprechend aufgrund der Herstellung nicht irgendwelche Tierversuche nach sich zieht oder halt auch wirklich 10.000 Hektar Wald abgeholzt werden müssen.
Gut, ich werde es dem Manu empfehlen, weil ich weiß, dass man in Freiburg schon schief angeschaut wird, wenn man mit einer Plastiktüte irgendwie daherkommt. Da ist das auf jeden Fall wahrscheinlich die richtige App. App ist auch schon das richtige Stichwort. Wir reden heute nämlich auch über eine App, beziehungsweise es ist auch ein Browserspiel, aber da kommen wir dann gleich nochmal im Detail drauf. World of Tanks Generals ist mehr oder weniger der Kartenspiel-Ableger von World of Tanks, also dieses Counter-Strike mit Panzern, wie es immer so schön genannt wird. Und ich habe jetzt mal aufgeschrieben, das wäre ein klassisches, in Fragezeichen, Trading-Card-Game. Das ist einfach nicht mein Genre, da kenne ich mich nicht so mega gut aus. Deswegen weiß ich nicht, ob das tatsächlich den klassischen Gerichtsmäßigkeiten und Regelwerk von irgendwelchen Kartenspielen unterliegt. Wie schaut denn das bei dir da aus? Bist du so in Hearthstone und Magic und wie sie alle heißen, fit?
Tatsächlich ja. Und ich habe tatsächlich auch sogar schon an der Entstehung, beziehungsweise ich war ja an der Entstehung von einem Kartenspiel beteiligt bei Gameforge. Mhm. Bin aber auch privat sehr interessiert in Trading Card Games, wie zum Beispiel halt hier Magic the Gathering. Ich habe auch viel Yu-Gi-Oh! Gespielt und Pokémon und selbst Digimon und weiß was ich noch alles. Ich würde aber deine Aussage, dass es ein klassisches Kartenspiel ist, so ein bisschen verneinen, muss ich sagen.
Weil gerne, das, genau deswegen ist es ja von mir mit einem Fragezeichen in den Raum gestellt worden und dann bin ich ja immer froh, wenn dann jemand ist, der sich besser auskennt und dann eben sagt, ja, es ist zwar ein Kartenspiel, aber es unterscheidet sich in folgenden Punkten von dem, was man so als klassisches Trading Card Game kennt.
Also es ist halt total, also wenn man schon auf den Internet eingehen möchte, ist es halt total runtergebrochen. Es besitzt zwar eigene Eigenschaften oder was sind eigene Eigenschaften, Eigenarten, wie man sie so nennen möchte, die halt sich total unterscheiden von bekannten Kartenspielen oder geläufigen Kartenspielen. Grundsätzlich hast du eigentlich nur mit Kartenspielen gemeinsam, dass du halt Karten sammelst. Ansonsten ist es halt schon ein bisschen, ja, es ist halt sehr, sehr auf sehr schnelles Spielen ausgelegt.
Versuchen wir es mal vom quasi ganz basalen aufzuziehen, also ohne jetzt gleich die Vergleiche zu ziehen, wo du ja schon gesagt hast, dass es sich da durchaus unterscheidet. Also man baut sich ein Deck, soweit sind wir ja durchaus noch im klassischen Trading Card Genre unterwegs, weil man eben nicht wie jetzt bei Poker oder irgendwie, keine Ahnung, bei anderen klassischen Kartenspielen halt sagt, man spielt mit einem festen Kartendeck, was immer gleich ist, sondern hier ist es halt auch wirklich so, dass man halt Karten sammelt und sich selber was zusammenbaut und dann verschiedene Einheiten hat. Es gibt eben Einheiten und ich nenne sie mal Ereigniskarten, wie man sie halt auch dann so kennt mit, dass man eben da keine Einheit mitspielt, sondern halt in dem Fall ist es dann halt ein Luftangriff, der dann halt 2 Schaden an einer Feindeinheit macht und 2 Lebenspunkte an deinem Hauptquartier wiederherstellt, wenn du sie ausspielst. Und dann, klar, tritt man gegen Gegner an oder gegen die KI. Also das ist auch ein Unterschied, den man, glaube ich, in manchen anderen Karten spielt. Ich glaube, bei Hearthstone gibt's keinen Offline-Modus. Da musst du immer gegen den Gegner spielen, oder?
Ja, du kannst zwar auch gegen die KI spielen, aber das Spiel grundsätzlich muss online stattfinden. Bei Hearthstone.
Ah, okay, aber ich dachte immer, das gegen die KI wäre nur so ein Übungsmodus und das kann man irgendwie nur am Anfang mal machen und dann würde man aber immer gegen menschliche Gegner spielen. Aber
nee, tatsächlich, also es gibt ja den Unterschied, dass du halt die Arena machst, dass du das normale Standardspiel machst gegen andere und dann gibt's noch dieses Singleplayer-Modus mittlerweile, weil es gibt ja verschiedene Singleplayer-Kampagnen und da kannst du auch anstatt die Kampagnen auszuwählen, kannst du auch gegen Bots spielen. Aber bei Generals oder halt World of Tanks Generals, muss man ja dazu sagen, ist es ja so, dass du halt wirklich tatsächlich bisher nur gegen Bots spielen kannst oder PvP-Gefechte antreten.
Ja, was wäre denn noch die dritte Möglichkeit, oder?
Ja, also halt auch wirklich, also wenn wir jetzt wirklich mal schon bei Hearthstone sind, dann können wir zum Beispiel halt auch sowas anführen wie Kampagnen. Beispielsweise nur mit bestimmten Karten aus einem bestimmten, was weiß ich, aus historischen gesehenen Zeitpunkt gegen Panzer aus einem anderen historischen Zeitpunkt antreten. Das zum Beispiel. Aber an sich ist es halt wirklich aktuell nur KI oder richtige Spieler, genau.
Okay, ja, das stimmt. Es gäbe zum Beispiel ja auch die Möglichkeit, dass du noch mal so ein Metaspiel draus machst. Also, dass du halt sagst, ey, du machst da noch mal so eine Risikoweltkarte, auf der du dann irgendwie Partien ausfechtest. Und sobald du dann ein Land angreifst, spielst du quasi eine Einzelpartie mit den Karten. Und wenn du es dann eroberst, dann bist du in der nächsten Runde irgendwie weiter mit der Frontlinie oder sowas, dass man da noch mal irgendwas basteln könnte oder sowas. Das okay, also so als Kampagnenmodus, das leuchtet mir ein. Ja. Ja. Kurz noch zur Technik. Also es gibt's für iOS, Android und eine Browserversion, wie ich schon gesagt habe. Und was ich da sehr cool und angenehm fand, wenn man so ein Wargaming-Konto hat. Da gibt's ja mittlerweile so ein globales, spielübergreifendes Anmeldesystem, wo man sich mit seiner Mailadresse einfach anmeldet. Dann ist es auch so, dass jetzt hier die Browser- und die Mobile-Versionen quasi cross-safe sind, was ich ganz cool finde, dass man nämlich dann, wenn man sich mit seinem Konto dann im Browser anmeldet, schon alle Einheiten und Kartendecks und alles, was man eben vorher schon erspielt hat, hat man dann automatisch auch in der Browser-Version freigeschaltet. Die sind also inhaltlich deckungsgleich. Das finde ich sehr angenehm, wenn man dann zum Beispiel mal sagt, ey, ich spiele jetzt auf dem Weg ins Büro. Oder nicht ins Büro, weil im Büro, Gottes Willen, würde man ja nie irgendwie ein Browserspiel spielen, um Gottes Willen. Sondern ich sag ja quasi, wenn man nach Hause kommt und sich dann dort der Bequemlichkeit halber dann doch an seinen PC setzt, dann dort im Browser weiterspielt, dann kann man die ganzen Decks, die man sich unterwegs gebaut hat, einfach sofort wieder weiterverwenden. Finde ich eine coole Sache. Und dann hat man auch drei Parteien, also die Achsenmächte, die USA und Russland. Soweit ich das überblickt habe, vielleicht magst du mir da auch widersprechen, spielen die sich aber alle sehr gleich. Also die Panzer schauen natürlich ein bisschen anders aus, weil du halt dann diese Original, russischen T irgendwas hast und die deutschen Leopard und keine Ahnung. Aber inhaltlich ändert sich dadurch am Spiel nichts, soweit ich das überblicken konnte, weil die es kommt im Endeffekt dann doch nur auf die einzelnen Werte an, die die Panzer haben und was da dann auf der Karte steht, welche Einheitenname ist eigentlich fürs Spiel irrelevant, schaut halt nett aus.
Ja, also das Einzige, was sich halt natürlich unterscheidet, das ist halt, wenn du Premium-Karten hast oder halt wirklich höherwertige Karten, die natürlich noch mit speziellen Eigenschaften daherkommen, wie zum Beispiel, sie kosten weniger, sie verfügen über Verteidigung oder der Gegner darf ihn nicht zurück angreifen, wenn du zuerst attackiert hast. Solche Sachen halt. Aber grundsätzlich sind sie alle sich sehr, sehr ähnlich.
Aber jede Partei hat doch dann trotzdem Premium-Karten und die unterscheiden sich dann vielleicht von den Werten so ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, keine Ahnung, Russland, wenn du wählst, spielt sich ganz anders, als wenn du jetzt irgendwie den Achsenmächten spielst oder so, ne?
Also wenn du jetzt zum Beispiel auf Dinge eingehst, wie jetzt, sagen wir mal beispielsweise, wie war das Strategiespiel damals noch? Company of Heroes, wenn du auf Company of Heroes ja verschiedene, da konntest du ja verschiedene Generäle auswählen und die hatten ja eigene Eigenschaften mitgebracht oder grundsätzlich die eigenen Länder hatten ja unterschiedliche Fähigkeiten. Die Amerikaner waren, glaube ich, Fallschirmspringer ziemlich gut, die Russen hatten viele Mannstark, also waren sehr mannstark und die Deutschen haben halt die besten Panzer gebaut, sowas. Aber sowas existiert in diesem Spiel, bislang habe ich das zumindest nicht entdeckt und ich habe ein paar Stunden mit verbracht, habe ich das noch nicht gesehen.
Hm. Nee, ich auch nicht. Gut, und dann mal zum klassischen Spiel. Du hast dann ein Spielfeld, das ist 5 Felder breit und 3 Felder hoch, wenn ich es jetzt richtig zusammenbekomme. Ja, genau, 5x3. Da hast du links unten dein Hauptquartier und der Gegner sitzt rechts oben in der Ecke. Und diese Hauptquartiere haben am Anfang, man kann die dann später upgraden und es gibt dann auch Möglichkeiten, da eben mit einem höheren Lebenswert einzusteigen, jeweils 12 Lebenspunkte. Und das Endziel des Spiels ist es immer einfach, das Hauptquartier des Gegners zu zerstören. Und das machst du eben, indem du es entweder mit Panzern angreifst, mit Luftangriffen, indem du halt Luftangriffskarten ausspielst oder Artilleriekarten, oder indem du mit deinem Hauptquartier auf den Gegner schießt. Und dann hast du im Prinzip abwechselnd eine Spielrunde, bei der du jeweils deine Karten ausspielst und wie viele du ausspielen darfst, hängt davon ab, wie viel Treibstoff du zur Verfügung hast. Also sprich, pro Runde hast du dann sowas wie 5 so Dieselkanister. Und wenn du halt eine Karte ausspielst, die nur 2 Treibstoffeinheiten braucht pro Runde, dann kannst du halt, hast du dann irgendwie, wenn du 5 hast, nochmal 3 übrig und kannst dann halt, wenn du eine Karte hast, die noch 3 Einheiten, Dieseleinheiten quasi verbraucht, kannst du die ausspielen. Es gibt aber auch Karten, die halt dann zum Beispiel 5 brauchen und dann kannst du halt nur 5 ausspielen. Und was dann auch wieder bedeutet, ist, die Einheiten, wenn sie auf dem Feld liegen, da funktioniert halt diese Metapher mit Diesel nicht so ganz, da sorgen sie dann auch dafür, dass du halt, wenn du die Karte auf dem Feld liegen hast, dann sorgt sie dafür, dass du in der nächsten Runde 2 zusätzliche Dieseleinheiten bekommst oder Treibstoffeinheiten und dann kannst du auch in der nächsten Runde wieder mehr, also sprich, je größer deine Armee ist, je mehr du auf dem Feld hast, desto mehr kannst du auch im nächsten Zug wieder einsetzen. Das ist irgendwie etwas merkwürdig von der Metapher her, wie ich schon gesagt habe, weil man ja eigentlich meinen müsste, wenn die Einheiten auf dem Feld liegen, dann müssen sie unterhalten werden. Und dann brauchst du auch mehr, um sie quasi im Feld zu halten. Aber es ist im Grunde eigentlich andersrum. Je mehr Einheiten du im Feld hast, desto mehr Treibstoffpunkte kriegst du auch für die nächste Runde. Das ist ein bisschen strange, aber ich habe schon verstanden, warum sie es machen. Und Genau, und dann spielst du halt deine Reihe nach deine Karten aus und kannst dann aber auf diesem 5x3 Spielfeld nochmal mit den Panzern hin und her ziehen, ganz andere Panzer eingreifen, dann gibt's aber auch wieder dieses, was du schon angedeutet hast, mit die können dann zurückschießen, sprich, wenn du einen Gegner angreifst, der irgendwie eine 3 Verteidigungsfunktion hast und du greifst sie mit einem Schuss an, dann kann es halt sein, dass er 3 zu, oder dann ist es ja wahrscheinlich, dann, dass er dann 3 zurückschießt. Und wenn du halt dann irgendwie nur 2 Lebenspunkte auf dem Panzer hast, dann kann es halt sein, dass du mit deinem Angriff deinen eigenen Panzer auch zerstörst, weil du eine 3 quasi Retaliation-Fähigkeit hast. Und ja, so spielst du dann die Runden aus, solange bis der Gegner keine Lebenspunkte mehr auf seinem Hauptquartier hat. Habe ich was vergessen?
Nee, tatsächlich, das hat schon gut gestimmt. Es hat gut gepasst. Es kann natürlich sein, wie du schon am Anfang meintest, dass die Lebenspunkte von Anfang an, also dass die am Anfang ein bisschen variieren. Also ich hatte zum Beispiel mal 12, dann nicht mal 18. Das ist unterschiedlich. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, wie du meintest. Du kannst das Große halt, ich gehe jetzt einfach mal auf die große Eigenschaft von diesem Spiel ein, ist, dass du halt die Panzerkarten im Endeffekt auf das Brett um dein Hauptquartier verteilst und dann bewegst du dich halt damit über dieses Brett. Manche Panzer können nur nach oben oder, also nach hoch, also rechts oder nach oben fahren, während manche Panzer noch über die Felder quer drüber fahren können. Das hängt halt von der Panzerklasse an sich ab, ist ja ganz interessant. Aber im Großen und Ganzen ist es halt, ja, Panzerkarten, die du ausspielst, aufs Feld legen und dann mit denen durch die Gegend schieben.
Genau, und du kannst sie auch immer nur, wenn man das jetzt mal sich im Kopf so vorstellt, dein Hauptquartier ist links unten in der Ecke, dann hast du 3 Felder, die um das Hauptquartier rumgehen, auf die kannst du nur Panzer setzen. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich nehme jetzt meinen Superpanzer und leg den direkt auf die Karte vor dem gegnerischen Hauptquartier und fang dann sofort an, das zu beschießen, sondern du musst es immer erstmal an deinem Hauptquartier einsetzen und dann brauchst du halt 2, 3, 4 Runden, bis du erstmal beim Gegner bist. Das finde ich, hat auch immer dafür gesorgt, dass ich im Regelfall eigentlich seltenst mit Panzern wirklich Schaden beim Gegner gemacht hat. Und im Regelfall war es halt so, dass man sich über die Distanz mit seinen Hauptquartieren gegenseitig kaputt geschossen hat. Also, dass das im Prinzip so ein bisschen diese Distanzregulierung war, wie lange so eine Partie dauert, weil man dann halt mit 2 Schaden, es gibt dann auch später irgendwie Karten, mit denen du dann dein eigenes Hauptquartier quasi buffen kannst, dass du dann 3 so Fernschussschaden machst. Und im Endeffekt habe ich aber seltenst mit, die Panzer haben halt so für sich irgendwie gekämpft und wer dann halt einfach den längsten Atem hatte oder Glück hatte und Karten mit 2 Schaden am gegnerischen Hauptquartier ausspielen konnte, der war dann halt vorher fertig. Also im Regelfall hatte ich dann nie so viel wirkliche Taktik dabei entdeckt.
Ja, das ist mir tatsächlich auch schon ein paar Mal, also ist mir jetzt eigentlich echt bei fast jedem Spiel aufgefallen, dass ich meine Panzer eigentlich nie wirklich zum Headquarter hingeschoben habe, sondern tatsächlich immer nur beim Headquarter zu Headquarter plus Unterstützungskarten Schaden zugefügt habe. Es ist halt, ja, da fehlt mir eigentlich so ein bisschen echt so diese Varianz, dieses Metagame, wie du vorhin schon angesprochen hast.
Ja, und also ich habe es dann schon mal nach 2, 3 Runden mal probiert, auch einfach mal so einen Tank Rush zu machen, so jetzt zu sagen, okay, ich nehme jetzt ganz viele Einheiten, die ganz wenig nur brauchen vom Unterhalt und dann kann ich da halt 2, 3 von pro Runde ausspielen und dann versuche ich halt einfach mal wirklich beim Gegner durchzubrechen und dann einen Panzer vor seinem Hauptquartier zu platzieren und dann konstant pro Runde damit auf das Hauptquartier zu schießen. Das hat aber meistens auch nicht wirklich geklappt. Also ich habe es dann schon mal geschafft, mit einem irgendwie hinzukommen, dann vielleicht mal 2 Schadenspunkte oder einen dann am Hauptquartier zu machen. Aber im Regelfall hat er dann halt sofort in der nächsten Runde irgend so einen Megapanzer reingesetzt und sofort angefangen, mir den kaputt zu schießen. Und deswegen habe ich dann meistens nie überlebt. Oder er hat halt direkt mit dem Hauptquartier auch gleich auf meinen Panzer geschossen und dann hat das auch nicht geklappt. Also das hat dann nur geklappt, um mal so einen kurzen Nadelschicht zu setzen. Aber als wirkliche Strategie hat das dann irgendwie auch nicht funktioniert bei mir.
Ja, tatsächlich, das mit dem auf Panzer schießen funktioniert aber auch nur bei bestimmten Panzersorten. Also ich glaube, auf kleine Panzer kannst du nicht direkt schießen, aber große Panzer, die halt im reellen Leben auch ein großes Ziel abgeben würden, wobei eigentlich ist jeder Panzer eigentlich groß, ja. Die kannst du auch vom Hauptquartier aus bombardieren.
Stimmt, ja, da gibt's dann auch nochmal wieder Unterscheidungen. Aber das ist ja ganz schön gemacht, dass es dir halt dann zumindest angezeigt wird. Also wenn du zum Beispiel auf das Hauptquartier dann mit der, also ich hab's in 99% auf dem iPad gespielt, das mit dem Browser habe ich halt nur mal ausprobiert, um zu sehen, ob dann auch alles freigeschaltet ist. Und wenn du es auf dem iPad spielst, dann kannst du halt dann mit der Hand auf dein Hauptquartier klicken und dann mit dem Finger so wegziehen und dann siehst du halt wirklich so einen angedeuteten Schusspfeil mehr oder weniger. Und der zeigt dir dann über den ganzen Einheiten an, wie viel Schaden du dort verursachen würdest, wenn du hinschießt. Und das ist halt dann ganz nett gemacht. Da kann man man halt mal so einen Überblick bekommen, was welcher Spielzug sich jetzt anbieten würde. Und dann siehst du aber manchmal so, okay, auf den kannst du jetzt gar nicht schießen oder sowas. Oder da kannst du jetzt gar nicht hinziehen aktuell mit dem Panzer, weil du, wie du gesagt hast, gar nicht diagonal fahren kannst, sondern eben nur nach oben oder nach rechts oder links und so.
Zum Beispiel.
Ja. Was mir aber so ganz cool gefallen hat, war eben, wie ich es gerade schon angesprochen habe, dass es so nett animiert ist, sag ich mal, ne? Also so dieses Spielfeld wackelt, wenn du schießt, und die Karten wackeln, wenn sie irgendwie beschossen werden, oder zerbröseln dann halt so richtig. Also, dass sie sich da schon so Mühe gegeben haben, dass das trockene Kartenspiel in Anführungsstrichen doch so ein bisschen auch was fürs Auge bietet, ne?
Ja, also es ist zwar sehr simpel gehalten von der Animation her, muss man sagen. Es sind halt eigentlich im Endeffekt nur viereckige Blättchen, die sich durch die Gegend bewegen und ein bisschen durch Schussanimation oder auch Explosionsanimation unterstützt werden. Aber im Endeffekt finde ich das doch sehr, sehr ansprechend, muss ich tatsächlich sagen.
Wie hat's dir denn dann insgesamt von der Spieltiefe her, jetzt auch mal, wenn du es mit den anderen Kartenspielen, die du ja am Anfang schon erwähnt hast, irgendwie vergleichst, gefallen?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, es fehlt mir, also grundsätzlich finde ich, bietet das Spiel ein sehr großes Potenzial. Also man könnte da noch so viel mehr rein machen an Karten, also man könnte wirklich noch Luftunterstützung, also halt im anderen Sinne, man könnte Infanterietruppen irgendwie einbauen. Also klar, der Fokus liegt auf Panzern, das ist klar, aber man könnte zumindest da wirklich noch sowas wie Eigenschaftskarten hinzufügen oder lass es Fallenkarten sein. Sowas, was man halt von typischen Kartenspielen kennt. Das finde ich noch ganz cool. Oder Minen zum Beispiel. Sowas fände ich ziemlich cool. Und das Spielfeld vielleicht ein bisschen erweitern, ein neues Spielfeld, vielleicht auch mal mit Witterungseffekten. Also sprich, du fährst über den Schnee, dann bist du ein bisschen langsamer, fährst durch den Sumpf, bleibst erstmal eine Runde stecken oder sowas. Das fände ich ganz interessant. Aber an sich finde ich es nicht schlecht, aber noch halt zu unausgereift. Es wirkt sehr, sehr, sehr abgespeckt eigentlich. Also es wirkt wie ein Kartenspiel, das aber noch sehr, sehr viel Pflege braucht.
Stimmt, das mit so Minen und so, das klingt jetzt voll geil. Da habe ich sofort so die Idee im Kopf gehabt, man könnte halt dann zum Beispiel Felder verminen, die dann das Gegner nicht sieht. Und dann, wenn der mit seinem Panzer da drauf zieht, bumm, zieht ihm halt das gleich sofort zwei Lebenspunkte ab oder sowas, weil er dann über die Minen gefahren ist.
Beispielsweise, genau. Genau.
Es sei denn, er hat halt dann irgendwie wieder so einen Spezialpanzer, so einen Minenräumpanzer, der macht dann, wenn er ausgespielt wird, wieder die Minen sichtbar, die der Gegner irgendwie verlegt hat oder sowas. Also da gibt's durchaus Möglichkeiten, wie man auch mit diesem, ich sag mal, Kriegsthematiken durchaus irgendwie das auch in einem Kartenspiel so umsetzen könnte. Und ja, das stimmt.
Definitiv.
Du hast jetzt schon, glaube ich, mehr Einblick auch ins Free-to-Play gehabt, weil du ja schon auch mit Premium-Karten und sowas da rumhantiert hast. Oder zumindest habe ich das ja aus deinen Schilderungen geschlossen. Ich habe nichts dafür ausgegeben und ich weiß auch, dass die Wargaming-Leute ja bei World of Tanks immer diesen Ruf genießen, dass sie ein sehr, sehr faires Free-to-Play-System anbieten würden. Jetzt habe ich nicht genug davon gesehen, aber ich muss auch sagen, mich hat das Spiel an keiner Stelle dazu getriezt, irgendwas zu kaufen oder mir irgendwie den langen Finger gezeigt und gesagt, so, ja, hier hast jetzt aber verloren, weil der Gegner hat irgendwie seine drei Mega-Super-Premium-Karten ausgespielt. Deswegen kann ich von meinem Wissensstand nur sagen, dass es mir wieder sehr fair erschien. Ich weiß nicht, hast du da eine andere Meinung?
Tatsächlich, ich kaufe eigentlich grundsätzlich bei Spielen, die halt Premium-Inhalte anbieten, grundsätzlich nichts. Aber ich wurde halt auch nie darauf hingewiesen, also was heißt darauf hingewiesen, ich wurde nie dazu gezwungen, kauf jetzt Karten, kauf dir jenes. Ich hatte auch ein, zwei Spiele gegen richtige Spieler und das war eigentlich tatsächlich sehr ausgeglichen. Ich habe, glaube ich, nur eins mal verloren, weil bei mir die Verbindung weggebrochen ist.
Natürlich, sonst hättest du es natürlich auch gewonnen, oder?
Ja, ich bin ein Fuchs.
Ein Strategiefuchs, ja. Ja, also das ist nämlich eben der Vorteil, dass man immer spielen kann. Also was ich an Free-to-Play nicht so mag, ist, wenn du so Aktionspunkte hast oder irgendwas, was dann sich aufbraucht und dann sagt das Spiel, so, jetzt hast du irgendwie drei Runden gespielt und wenn du jetzt weiterspielen willst, dann musst du entweder 48 Stunden warten, bis sich deine Punkte wieder aufgeladen haben oder du musst jetzt in den Store gehen. Das finde ich immer total nervig und das hatte ich jetzt hier nicht das Gefühl und was ja auch in dem Hauptspiel, nenne ich es jetzt mal in Ermangelung eines besseren Wortes zu diesem Spin-off, du hast halt dann auch unterschiedliche Klassen. Also das heißt, wenn du bessere Premium-Karten mit ins Spiel führst, mit in dein Deck, also dein Deck kriegt auch so einen Wert, wie gut das ist, dann wirst du auch nur gegen Gegner, die ungefähr gleich gut sind, also ein gleich gutes Deck haben oder eine gleich gute Ratio bei Siegen und Niederlagen haben, ausgewürfelt. Das heißt, du musst jetzt keine Angst haben, dass du, wenn du mit deinem Anfänger-Deck irgendwie im PvP auftauchst, dass du sofort von irgendwelchen Profis mit Premium-Karten weggerotzt wirst, sondern du spielst dann auch ungefähr gegen Leute, die ein gleich starkes Deck haben. Und so versuchen sie halt sicherzustellen, dass es dann doch irgendwie auf persönlichen Skill ankommt. Natürlich ein bisschen, das haben wir, glaube ich, gar nicht richtig rausgearbeitet jetzt, kommt natürlich auch darauf an, in welcher Form deine Karten irgendwie rausgelost werden. Also du hast 23 Karten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, im Deck. Beginnst mit 7 und dann, wenn du welche ausspielst, wird immer wieder eine weitere dazugelegt. Also das heißt, du hast nicht alle 23 Karten jederzeit zum Ausspielen vor dir liegen, sondern du musst halt auch drauf hoffen, dass die in der richtigen Reihenfolge dann von dem Blindstapel dann rausgezogen werden und dir auf deine 7 Karten, die du dann unten zur Auswahl hast, gelegt werden. Und da habe ich aber irgendwie das Gefühl, das ist mit dem Matchmaking schon so cool gemacht, dass man da nie gegen einen Gegner antreten musste, der völlig overpowered war.
Nee, das ist mir tatsächlich auch nicht passiert. Also ich habe wirklich mit fairen, was sag ich, fairen Mitteln, also mit fairen Gegnerdecks zu tun gehabt. Wenn du dann verlierst, dann hast du irgendwie, ist halt ein Kartenspiel, entweder Kartenziehpech gehabt, okay, oder halt du hast ein schlechtes Deck zusammengestellt. Das kann auch passieren, das ist kein Problem. Da muss man aber übrigens sagen, was das, wie man eigentlich zu Karten kommt, das müssen wir erwähnen, weil das funktioniert ein bisschen ähnlich wie mit World of Tanks zum Hauptspiel oder dem World of Warplanes und dem Ganzen. Man entwickelt, also man gewinnt Spiele gegen die KI oder gegen den Gegner und erhält dann Punkte, die man dann zum Beispiel investieren kann in die Entwicklung von neuen Panzern.
Das finde ich übrigens ganz kurz, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, sehr cool, dass man in beiden Modi auch Punkte kriegt und auch übergreifend. Also das heißt, du kannst tatsächlich halt sagen, hey, nee, am Anfang spiele ich erstmal 10, 15 Runden gegen die KI und dann erspiele ich mir Ingame-Währungen, mit der kann ich dann erforschen und ähnliches. Also das ist nicht abgetrennt, dass man sagt, das, was du im Singleplayer, also ich nenne es jetzt mal Singleplayer, gegen die KI erspielst, ist eigentlich wertlos, weil du dann das nicht irgendwie in Karten ummünzen kannst, die du dann im PvP gebrauchen kannst.
Genau. Und das finde ich halt ganz cool, dass du halt dann wirklich die eigenen Karten entwickelst. Du kannst natürlich aussuchen, welche Richtung du gehen möchtest. Und da wird dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Metagame reinkommen. Und das macht einfach Spaß. Also da ist halt auch, du siehst halt auch wirklich, wie du vorwärts kommst, was du brauchst für die Entwicklung von verschiedenen Karten. Ich habe zum Beispiel jetzt einfach mal hier kurz aufgemacht. Ich habe jetzt hier einen T35-1 entwickelt. Der hat bei mir 3 Angriff und 9 Verteidigung oder 9 Leben, sage ich jetzt mal so einfach. Ist ein schwerer Panzer. Und ja, können aber nicht diagonal bewegt werden und verlieren ihren Konter im Zug beispielsweise. Und das sind halt ganz interessant, solche Fakten auch zu lesen mit den Eigenschaften der Karten. Und das kann man sich einfach durch das einfache Erspielen von Punkten gegen die KI oder auch den Computer zusammensammeln und dann entsprechend dem Headquarter, mit dem man halt so spielt, die ganzen Sachen entwickeln.
Genau. Und wenn du jetzt, um das mal als Beispiel weiterzuführen, diesen Panzer in dein Deck bringen würdest, dann wär's zum Beispiel so, du hast aktuell ein Deck, was einen Wert von 51 hat oder sowas. Und wenn du den da reintust, hast du halt einen Wert von 53. Also das heißt, dein Deck hat 53 als Angriffswert. Und dann wirst du eben versucht, auch mit Spielern, die auch einen 53er Wert haben, zusammenzuwürfeln, dass es dann eben wirklich darauf ankommt, dass man da nicht irgendwie mit Leuten gegenübersteht, die dann halt einfach von den reinen Zahlenwerten mehr Chance haben.
Exakt.
Genau, was ich dann tatsächlich auch an manchen Stellen, ist es halt auch einfach dann klassisches Kartenziehpech, beziehungsweise Glück, wenn man es aus der anderen Seite sieht. Ich bin halt auch mal gegen einen angetreten und der hatte halt gleich irgendwie am Anfang das Glück, dass er in seinem ersten Kartendeck wohl 3 so Luftangriffkarten hatte. Das heißt, die hat er in 3 Runden nacheinander ausgespielt, was dafür gesorgt hat, dass ich nach 3 Runden schon 6 weniger, also schon bei diesem Headquarter-Wettlauf gegen 0, sage ich jetzt mal, 6 Punkte weniger hatte. Und dadurch war es halt relativ schnell vorbei, weil ich ja keine Chance hatte, da irgendwie dann dagegen zu halten. Und ich hatte noch das Pech, es gibt natürlich auch wieder Karten, mit denen du dann 2 Lebenspunkte an deinem Headquarter wieder herstellen kannst. Und die kamen aber bei mir nicht. Davon habe ich irgendwie auch 2 im Deck. Die kamen aber dann einfach nicht und dann war es halt schnell vorbei. Und dann lag es aber jetzt aber nicht dran, dass der einfach deutlich viel stärker war oder deutlich bessere Taktik, sondern der hat dann einfach Glück gehabt, dass er die Karten in der richtigen Reihenfolge gleich vorgelegt bekam und deswegen am Anfang massiv viel Schaden an meinem Headquarter machen konnte.
Absolut, ja. Und das ist halt aber, das ist ganz ehrlich, das ist auch typisch wie bei Ding zum Beispiel. Bei, sagen wir Magic the Gathering, du spielst halt einfach nur gegen gegen jemanden, der halt einfach Rush-Decks baut. Der zieht halt einfach Karten, die eins kosten und kann kommen und du kriegst einfach kein Mana und da kann ein Spiel, also ein Kartenspiel, das kann bis zu einer halben Stunde gehen, dreiviertel Stunde gehen, aber halt auch mal 2-3 Minuten, wenn du Pech hast, ein Kartenglück, Kartenpech.
Ja. Ja gut, aber das ist natürlich auch bei vielen anderen Spielen so. Ich sag mal, irgendwie eine Partie Counter-Strike kann auch länger dauern oder kann halt auch irgendwie nach wenigen Sekunden vorbei sein, wenn die anderen genau dort lang gehen, wo die langkommen und zack, irgendwie gleich 3 Headshots treffen und so, dann ist schon mal die Hälfte des Teams weg und irgendwie sowas. Also da gibt's natürlich immer so Momente, wo man jetzt sagt, boah, die anderen hatten einfach in dem Moment massives Glück und haben das noch gepaart mit gutem Skill und dann hat er da keine Chance.
Aber hier ist es halt ein Kartenspiel.
Ja, das stimmt. Da meinte man immer, das müsste dann tatsächlich in dem Moment einfach irgendwie balancierter sein, weil es ja auch mehr auf diese Werte der Karten ankommt und sowas. Aber da hast du sonst tatsächlich so ähnliche Momente drin. So eine grundsätzliche Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das jedem irgendwie auffallen würde, aber was mir auch im Hauptspiel schon immer irgendwie etwas merkwürdig vorkam, war so, dass die sich so sehr an dieser Optik von so martialischer Kriegspropaganda irgendwie bedienen. Also die Bilder von den Einheiten und die Bilder von den einzelnen Headquarter und so, das schaut halt schon echt alles aus wie so, also wie so NSDAP oder Sowjet-Propaganda-Plakate. Und das ja hat mich jetzt nicht extrem gestört. Ich fand halt nur immer, dass sie das irgendwie fast einen Tick übertreiben für meinen Geschmack, dass sie halt genau versuchen, diesen Stil zu kopieren. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach bei denen, ich weiß nicht jetzt, wo das jetzt entwickelt ist, Wargaming ist ja mittlerweile auch so ein weltumspannendes Studionetzwerk. Vielleicht ist das da einfach irgendwie geschmacklich irgendwie anders, die stört sowas nicht. Aber ich fand immer so, dass man so, muss man denn wirklich diesen Propagandastil so kopieren? Aber gut, ich glaube, das ist dann vielleicht auch mal eine Diskussion für einen anderen Cast. Ich weiß nicht, ist es dir irgendwie aufgefallen oder merkst du sowas gar nicht dann?
Bei einer Karte ist mir besonders aufgefallen. Und zwar, das war, glaube ich, eine deutsche Verteidigung oder Aufwertungskarte. Das war der Soldat mit dem Schild und Schwert und dem großen schwarz-weißen Adler auf dem Schild. Also halt natürlich ohne Hakenkreuz etc. Aber trotzdem fand ich das dann schon so, okay, gut, das ist halt ein bisschen stark ins Gesicht.
Ja, ich glaube, vielleicht ist es auch einfach daran, dass wir als Deutsche da irgendwie so ein bisschen sensibler sind und ein bisschen eher von solchen Sachen abgeschreckt sind und dass man sich da vielleicht im Ausland sagt, ja, wieso, das ist halt, versuchen sich da halt so ein bisschen an historischen Vorbildern zu orientieren, aber mein Gott, ist ja nur ein Spiel und ist ja auch im Endeffekt nur ein Kartenspiel, ohne dass es jetzt irgendwie um Gewaltdarstellung geht oder sowas, deswegen, vielleicht sind wir da einfach ein bisschen
übersensibel.
Ja, genau. Ja. Ist auf jeden Fall nichts, was einen jetzt irgendwie davon abhält, dass man das Spiel spielen würde. Was ist denn so dein Fazit? Also, wenn du jetzt ja auch wieder den Vergleich ziehst zu anderen Kartenspielen, sagt man sich da, ja, mein Gott, es ist halt einfach, ja, nur mit Panzern als Inhalt, aber im Grundeffekt ein normales Kartenspiel. Oder würdest du sagen, dann doch lieber zu den Beispielen, die du genannt hast, greifen?
An sich ist, ich finde es halt dadurch, es hat halt Potenzial. Das muss ich einfach nochmal sagen. Es hat sehr großes Potenzial, finde ich. Da kann man echt noch viel rausholen. Man sollte es auf jeden Fall mal spielen, wenn man so eine kleine Affinität, also wenn man Fan von, wie sagt man, von World of Tanks ist, kann man sich es definitiv mal angucken. An sich finde ich das super, weil es halt einfach aufgrund der gegebenen Umstände, also Mechanik, super interessant ist. Du fährst halt mit dem Panzer durch die Gegend. Aber mir fehlt halt einfach noch so ein bisschen die Vielfalt. Vielleicht kommt die noch ein bisschen, dass die Karten müssen ein bisschen mehr variieren, als zumindest diese Unterstützer- oder Nicht-Unterstützer-Karten, die müssen echt unterschieden werden oder halt noch ein bisschen stärker sich variieren. Aber grundsätzlich dadurch, dass ich halt einfach mehr Hearthstone spiele und weil ich es halt einfach interessanter finde, ja, also für zwischendurch kann man es sich mal geben, aber grundsätzlich ja, nichts, wo ich lang dran bleiben würde, sage ich jetzt
mal. Okay, ich glaube halt tatsächlich, dass die Motivation auch über dieses Erforschen kommen soll, dass man dann, wie du sagst oder gesagt hast, diesen Erforschungsbaum hat, in dem man dann neue Einheiten freischaltet und die dann wieder in sein Deck einbaut und dann probiert man es halt mal mit der Karte im Deck und dann stellt man fest, ach nee, die ist doch gar nicht so hilfreich, wie sie im ersten Moment aussieht, weil ich sie dann in dem Moment gar nicht spielen kann, wo ich sie dann eigentlich brauche und ähnliche Sachen. Also deswegen glaube ich, dass sie eher halt versucht haben, statt über ein Metagame langfristige Motivation reinzubringen, indem du dann halt neue Karten erforscht und immer wieder versuchst, über Partien dann Währung zu sammeln, um die wieder in die Forschung zu stecken. Und
ja, gut. Das, wie gesagt, also dafür spiele ich es noch nicht zu lange. Ich werde es wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen spielen, um einfach mal gucken, ob ich dem Spiel eine Chance geben kann. Und ja, ansonsten, ja, muss man mal schauen, was draus wird. Ja. Ich habe übrigens, du bekommst, wenn du gegen den Gegner spielst, also gegen KI-Gegner, dann bekommst du nur Erfahrung, wenn du zum Beispiel den ersten Tag des oder ersten Siegestag machst. Ansonsten bekommst du keine Erfahrung von der KI.
Echt?
Nebenher habe ich mir das nochmal angeguckt, habe gerade einen KI-Kampf gemacht und habe keine Erfahrung bekommen.
Ah, okay, ja, dann ist es tatsächlich so, weil ich habe das dann immer nur mal einen Kampf gemacht und meistens war es halt tatsächlich so dieses, lieg irgendwie abends im Bett und dann habe ich das iPad da liegen und dann liest man noch was und dann denkt man sich, ja komm, jetzt spielst du noch mal eine Runde und wahrscheinlich ist mir das deswegen nie aufgefallen, weil ich dann immer eine Runde gespielt habe oder dann halt gleich 2-3 Partien gegen menschliche Gegner und deswegen war ich da immer davon ausgegangen, dass das dann irgendwie immer so gilt, dass man da gegen die KI-Punkte bekommt, aber dann tatsächlich wohl nur der erste Kampf. Na gut, macht ja aber auch Sinn, weil sie wollen ja wahrscheinlich die Leute dann eben Multiplayer haben, damit du immer möglichst viel Gegner findest. Und
was ja auch nicht schlecht ist.
Nee, das nicht, aber hat natürlich auch dann den Nachteil, dass du halt immer Online-Pflicht hast, was das Spiel halt für so Reisen und sowas dann eher unpraktikabel macht, weil man dann auch sagen kann, ich kann unterwegs, also du kannst dich nicht mal einloggen ins Spiel, du kannst halt nicht sagen, hey, wenn ich gerade unterwegs bin und das Netz nicht ganz so stabil läuft, dann bastle ich halt an meinem Deck rum und wenn ich dann wieder irgendwo stabiles Internet habe, dann spiele ich mit dem Deck, sondern es geht halt nicht, sondern er sagt gleich von Anfang an so, nee, keine Internetverbindung, dann kommst du gar nicht erst ins Menü. Und
ja, aber to be fair, das kannst du bei Hearthstone ja auch nicht.
Eben, ja. Also, wie gesagt, kann man dem Spiel jetzt nicht so zum Vorwurf machen, aber sollte man vielleicht dazu sagen, für Leute, die sagen, ach, das gucke ich mir mal für meinen morgendlichen Berufsweg an oder so und da weiß man ja selber, wie schwierig das manchmal ist, weil man irgendwie in U-Bahn-Tunnels dann keine Netzverbindung hat und ähnliches und dann ist es dann vielleicht nicht das ganz richtige Produkt. Gut, ganz kurz noch so, der Manu fand es übrigens saublöd. Also der hat irgendwie, ja, der hat zwei Partien ausprobiert und hat gesagt, nee, finde ich voll blöd, habe ich wieder runtergehauen vom iPad, macht mir keinen Spaß und dann
deswegen. Ja, es ist halt einfach kein klassisches Kartenspiel, muss man einfach sagen.
Ja, vielleicht ist das auch sein Problem, dass er sich so gut mit Kartenspielen auskennt, dass er dann einfach mittlerweile wahrscheinlich mehr erwartet inhaltlich und dass er davon irgendwie so ein bisschen angeödet war. Das kann tatsächlich der Grund sein. Gut, alles klar. Dann dir vielen Dank fürs Mitmachen und
ja, klar.
Schöne Grüße nach Berlin. Ich drücke euch die Daumen für euer Startup und dann ist ja, wie oft noch als Frage, darfst du jetzt auf Geschäftsreise in die Schweiz? Weil da wäre ich ja schon ein bisschen neidisch.
In die Schweiz, oh, du, das ist alles sehr teuer.
Ja, eben. Also, aber wenn das dann Geschäftsreise ist und man quasi ja sein Hauptquartier oder die Firmenzentrale besucht, dann muss einen der Preis ja nicht interessieren. Ja,
ja du, keine Ahnung. Also das hängt dadurch, dass wir jetzt relativ neu in Berlin erst sind und wir ständig Calls haben, wird sich der Besuch, denke ich mal, auf ein oder zwei Besuche im Halbjahr beschränken. Ja, aber ansonsten, dadurch, dass ich in meiner Position sowieso sehr umtriebig sein darf, denke ich mal, ein paar Mal in der Schweiz, ein paar Mal in München, ein paar Mal in Hamburg. Wird sich bestimmt was ergeben.
Alles klar. Cool, dann dir viel Spaß, viel Erfolg und bis bald.
Vielen lieben Dank, dir auch.
Ciao.
Tschüss.